Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde München-Perlach. Sie hören die Predigt vom 28. Februar von Pastor Axel Schlüter. Die Predigt dauert etwa 32 Minuten.
Vielleicht geht es euch auch so in diesen Tagen und Wochen, dass ihr mehr freie Abende habt als sonst. So geht es uns jedenfalls. Es sind keine Veranstaltungen oder wenn Veranstaltungen sind, dann per Video und das geht viel schneller. Man muss ja nicht hinfahren irgendwo und ist meistens auch viel schneller fertig. Und meine Frau und ich nutzen das, um unsere Bildungslücken aufzubessern, also etwas für unsere Allgemeinbildung zu tun und schauen also Filme, die wir schon immer mal sehen wollten. Und deswegen haben wir uns so die ersten drei Star Wars Filme in den letzten Wochen angesehen. Die haben wir tatsächlich noch nie gesehen in unserem Leben. Sehr spannende Filme. Und die spielen ja in einer fernen Galaxie, in fernen Zeiten. Wer weiß wann und wie und wo. Aber selbst dafür gibt es Dinge, die werden niemals so sein. Die sind gar nicht realistisch. Zum Beispiel, wenn die auf irgendeinem Planeten landen, dann brauchen die keine Schutzanzüge oder sowas. Die können überall atmen, überall ist normale Luft wie auf der Erde. Oder wenn irgendein Raumschiff in die Luft fliegt, und es fliegen Unmengen Raumschiffe in die Luft in diesen Filmen, dann gibt es immer einen riesen Krawumm und Feuerball und Lärm. Im Vakuum, im Weltall wäre das gar nicht möglich. Also selbst in fernen Zeiten wäre das nicht so. Aber man schaut diese Filme ja nicht, um zu sagen, das muss jetzt alles realistisch sein, sondern will unterhalten werden. Es soll ein spannender Film sein, hoffentlich gut geschauspielert, hoffentlich gut mit den Effekten, eine gute Story. Vielleicht geht dir das auch manchmal so, wenn du in der Bibel liest, dass da Geschichten sind, die sind zwar nicht so in der Zukunft wie so ein Science-Fiction, sondern liegen 2000 und mehr Jahre zurück, wo du aber auch sagst, na, ob das so war, ob das so realistisch ist. Und wir wollen uns eine von diesen Geschichten heute Morgen ansehen, aus Markus 5, 1 bis 20, und wollen uns fragen, wie ist das eigentlich? Wie gehen wir damit um, wenn wir da etwas lesen, was zumindest schwierig ist, in unseren Alltag einzusortieren? Und damit wir alle auf dem gleichen Stand sind, möchte ich uns zunächst mal diese etwas längere Geschichte vorlesen aus der Basisbibelübersetzung. Jesus und seine Jünger kamen auf die andere Seite des Sees in das Gebiet der Stadt Gerasa. Sofort, als Jesus aus dem Boot stieg, kam ihnen aus den Grabkammern ein Mann entgegen, der war von einem bösen Geist besessen. Der Mann hatte sein Zuhause in den Grabkammern, niemand konnte ihn bändigen, nicht einmal mit Ketten. Schon oft hatte man ihm die Füße gefesselt und Ketten angelegt, aber er hatte die Ketten und Fußfesseln immer wieder zerrissen. Keiner wurde mit ihm fertig. Tag und Nacht war er in den Gräbern oder auf den Bergen, dabei schrie er und verletzte sich selbst mit Steinen. Als der Mann Jesus von Weitem sah, lief er herbei und warf sich vor ihm nieder. Mit lauter Stimme schrie er, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäl mich nicht!« Denn Jesus hatte zu ihm gesagt, »Du böser Geist, gib diesen Menschen frei!« Jesus fragte ihn, »Wie heißt du?« Er antwortete, »Ich heiße Legion, denn wir sind viele.« Und er bat Jesus, vertreibe uns nicht aus dieser Gegend. Auf einem Berghang in der Nähe weidete eine große Schweineherde. Die bösen Geister baten Jesus, schick uns doch in die Schweine, damit wir in sie hineinfahren können. Und er erlaubte es ihnen. Da verließen die bösen Geister den Mann und fuhren in die Schweine. Die Herde stürzte sich den Abhang hinab in den See und ertrank. Es waren etwa 2000 Tiere. Die Schweinehirten ergriffen die Flucht und erzählten davon in der Stadt und in den Dörfern. Die Leute kamen herbei, um selbst zu sehen, was geschehen war. Sie kamen zu Jesus und sahen den Mann, in dem die Legion böser Geister gewesen war. Er saß ruhig da, war angezogen und ganz vernünftig. Da fürchteten sich die Leute. Diejenigen, die es mit angesehen hatten, berichteten ihnen alles, was mit dem Mann geschehen war, den die Dämonen beherrscht hatten und wie es den Schweinen ergangen war. Da forderten sie Jesus auf, aus ihrer Gegend wegzugehen. Als Jesus in das Boot steigen wollte, bat ihn der Mann, den die Dämonen beherrscht hatten, ich möchte bei dir bleiben. Aber er erlaubte es ihm nicht, sondern sagte zu ihm, geh nach Hause, zu deiner Familie, erzähl ihnen, was Gott für dich getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Da zog der Mann los. Er verkündete in dem Gebiet der 10 Städte, was Jesus für ihn getan hatte, und alle staunten darüber. Soweit diese Geschichte aus dem Markus-Evangelium. Und die Frage, welche Bedeutung hat so eine Geschichte für uns, wenn wir die hören, wenn wir sie vielleicht lesen in der Bibel? Zunächst einmal ist es ja durchaus eine spannende Geschichte. Gerade so beim Zuhören hoffe ich, dass es spannend genug war, dass du zuhören konntest. Ich kann mir das so richtig vorstellen, wie dieser Mann da bei Nacht, bei Mondenschein durch die Gräber und noch mit den Ketten rasselt, so ein bisschen wie ein Werwolf oder so, so ähnlich. Und Markus hat das auch ganz spannend erzählt. Aber ich vermute mal, die meisten von uns werden Bibel nicht lesen, weil es so spannende Geschichten sind. Da gibt es dann doch Romane, die sind ein bisschen dicker und die liest man dann eher. Wir lesen Bibel, weil wir damit rechnen, dass Gott zu uns redet durch die Bibel, in der Bibel. Und das kann geschehen, selbst wenn man so eine Geschichte liest, die so manche Punkte hat, die wir uns ja auch gleich noch genauer anschauen wollen, dass da ein Wort ist, was einen persönlich anspricht. Und das ist gut. Vielleicht ein Satz oder ein Wort vielleicht sogar nur, was dich im Moment anspricht, in deine Situation hineinspricht. Und Gott redet dadurch. Aber das können wir jetzt heute Morgen hier gar nicht vertiefen. Da müssten wir das zusammentragen, was in so einer, in dieser Geschichte für uns wichtig war. Etwas anderes, was uns so richtig in die Augen springt hier, ist diese Geschichte da mit der Besessenheit von diesem Mann. Und da wird es schon ein bisschen schwierig für uns. Wir fragen uns, wie ist das eigentlich mit Besessenheit? Und wie ist das mit Krankheit? Wie ist das Verhältnis davon? Und wir bekommen da ja einiges mit. Wir sehen da auch eine gewisse Entwicklung. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Ich will uns das mal versuchen, deutlich zu machen. Zunächst einmal war hier die Rede von einem bösen Geist, den dieser Mann dort beherrscht hatte. Also der ging da rum und schrie da rum. Und was willst du von mir? Redet ihn also auch im Jesus hier auch im Singularen. Ich beschwöre dich, du böser Geist. Und dann, nachdem Jesus ihn gefragt hat, wer er denn nun ist, und er dann sagt, dass er Legion heißt, denn wir sind viele. Legion, werden wir uns nachher nochmal anschauen, ist der Begriff für eine Einheit beim römischen Heer, was zigtausend Leute umfasst. Diese 2000 Schweine, da sind ja schon ein Hinweis, wie viel das gewesen sein können. Ab da ist immer vom Plural die Rede. Also in einer gewissen Weise erleben wir hier mit, wie Jesus durch sein Nachfragen herausfindet, wie das da tatsächlich ist mit diesem Mann und den Dämonen. Aber wir fragen uns, jedenfalls geht mir das so und ich vermute nicht nur mir so, wie ist denn das? Gibt's das denn wirklich, dass jemand so von Dämonen besessen ist? Oder würde man sagen, so wie heute, ja, das ist eine Krankheit und da gibt es Medikamente dafür, die Leute dann ruhig stellen, wenn sie sowas Ähnliches haben, was äußerlich vielleicht so aussieht. Oder sie werden durch Gespräche davon befreit. In der Christenheit gibt es so zwei, gibt es viele, viele, viele Meinungen dazu und ich will mal so die Extreme nennen. Und dazwischen kann sich ja dann jeder einsortieren. Das ist manchmal hilfreich, wenn man sich so die beiden Ecken anschaut. Und dann kann man schauen, wo stehe ich denn da? Das eine Extrem ist, dass man sagt, sowas gibt's gar nicht. Also dass heute, damals hatten die so ein Weltbild mit Dämonen und sowas. Heute wissen wir, sowas gibt es gar nicht. Und deswegen sind das alles eigentlich Krankheiten. Heute würde man das vielleicht als Epilepsie bezeichnen oder sonst was, was dieser Mensch da hatte. Und die Naturwissenschaft kann sowas auch überhaupt nicht nachweisen. Das ist die eine extreme Seite, sagt, das ist eigentlich alles innerweltlich und diese unsichtbare Welt damit Teufel und Dämonen, ja nun, das können wir doch heute nicht mehr glauben. Die andere extreme Seite ist, ja, das gibt's nicht nur, sondern wir wissen sogar ziemlich genau, wie das sich alles da verhält mit dem Teufel und Dämonen und eigentlich ist alles dämonisch belastet. Eigentlich gibt es gar keine richtigen Krankheiten. Eigentlich sollte man bei jeder Krankheit, selbst beim kleinsten Schnupfen, um Befreiung beten, weil da die bösen Geister irgendwas machen. Sowas gibt's auch, das ist das andere Extrem. Und ich vermute mal, die meisten von uns sortieren sich da irgendwo in der Mitte ein. Und wir haben guten Grund dazu. Mit der Bibel sitzen wir zwischen den Stühlen, so möchte ich das mal sagen. Also auf der einen Seite werden wir nicht alles, was passiert, verteufeln. Das macht die Bibel auch nicht. Da gibt es Krankheiten. Jesus befreit von Krankheiten. Der Mensch wird bei der eigenen Verantwortung angesprochen. Der wird nicht immer nur als von Dämonen belastet gesehen oder so. Auf der einen Seite gibt es die Verantwortung, gibt es Krankheiten. Es muss nicht alles mit dem Teufel in Verbindung gebracht werden. Auf der anderen Seite sagt uns die Bibel etwas von dieser Wirklichkeit, dass es da in der unsichtbaren Welt Dinge gibt, die wir erstmal naturwissenschaftlich überhaupt nicht ergründen können. Da kann die Naturwissenschaft auch nichts zu sagen, weil sie da keinen Zugang zu hat. Sie kann nur von dem reden, was beobachtbar ist, was wiederholbar ist, was man einordnen kann. Die Bibel erzählt uns von dieser Wirklichkeit, dass es sowas gibt, dass es Belastungen gibt, die eben nicht nur natürlich erklärbar sind. Aber sie macht zugleich deutlich, dass nicht immer alles in dieses Raster gesteckt wird. Also wir sind irgendwo dazwischen. Es mag Situationen geben, wo wir tatsächlich mit so einer Wirklichkeit konfrontiert werden. Wir werden aber nicht alles immer in diese Ecke einsortieren. Also das bietet sich an dieser Stelle an, da etwas genauer hinzusehen. Da müsste man jetzt noch viele andere Bibelstellen dazu nehmen. Die Bibel sagt uns etwas davon, dass es diese Wirklichkeit gibt, aber sie erklärt sie uns nicht. Also sie fängt nicht an, das einzuordnen, wie das zueinander ist oder wo das herkommt, sondern es wird erzählt. So ähnlich wie Jesus hier erst im Nachfragen herausgefunden hat, wie es sich mit diesen Menschen da verhält. Eine Erfahrung. Vielleicht hast du aber angesichts von der Situation, die uns im Moment beschäftigt, wie viel Lockdown ist möglich, fällt dir da hier was ganz anderes auf. Du sagst dir, wer kommt eigentlich für den wirtschaftlichen Schaden auf, den da diesen Schweinehirten passiert ist? Also wenn da so mal locker 2000 Schweine gerade mal in den See Genezareth gejagt werden, das ist ja ein massiver wirtschaftlicher Schaden. Vielleicht denkst du darüber nach und denkst, wer kommt dafür eigentlich auf? Aber über sowas hat man damals nicht nachgedacht. Das war so. Und aus jüdischer Sicht sind Schweine ja auch unreine Tiere. Deswegen, wenn ich das als Jude höre, diesen Text, sage ich, jawohl, eigentlich müsste man alle Schweine in den See jagen. Die haben sowieso nichts zu suchen. Also von daher, diese Art dieser Fragestellung, die wir dann vielleicht haben, müsste Jesus hier heutzutage, müsste er wahrscheinlich ein Gerichtsverfahren durchstehen und begründen, dass er da eigentlich nicht zu konnte oder so. Das würde heute nicht so einfach gehen. Aber damals war das überhaupt keine Frage. Also was ist so das Thema? Was ist die Bedeutung für uns? Und wenn wir so einen Text lesen, wir merken, es gibt so unterschiedliche Fragestellungen, mit denen ich den lesen kann. Eine gute Frage ist immer auch, warum hat eigentlich Markus hier in diesem Fall, also derjenige, der diesen Text geschrieben hat, warum hat er eigentlich diese Geschichte aufgeschrieben und sie auch noch so aufgeschrieben, wie wir sie heute haben? Das ist immer eine gute Frage, um dem auf die Spur zu kommen, was sich Markus und was sich dann auch durch ihn Gott dabei gedacht hat, wenn er uns diesen Text überliefert hat. Also der Markus ist ja einerseits ein Biograf. Also er schreibt das auf, was er von Jesus erzählt bekommen hat durch Augenzeugen und hat das wiedergegeben. Aber das ist nicht alles. Er schreibt nicht nur eine Biografie auf, möglichst genau, sondern er hat sich was dabei gedacht. Er hat Akzente gelegt. Diese Geschichte, die wir hier haben, diesen Bericht von dieser Befreiung von diesem Mann, gibt es in der Version von Matthäus, von Markus und von Lukas. Also wir haben sie dreimal in der Bibel. Und jedes Mal wird sie anders erzählt. Jedes Mal werden andere Schwerpunkte gesetzt. Und darüber kann man sich schon fragen, was wollte Markus mit dieser Geschichte uns, seinen Lesern, im Namen Gottes deutlich machen? Und das ist mal so ein Weg, den wir heute noch versuchen wollen. Wo setzt er eigentlich seinen Schwerpunkt? Und da gibt es so ein paar Beobachtungen, welche Bedeutung es für Markus hier haben könnte. Erst einmal ist Jesus dort im Heidenland, habe ich das mal genannt, in Anführungszeichen. Also Heiden damals waren alle nicht Juden. Heute hört man ja mit Heiden, hat man noch andere Vorstellungen. Damals waren das alle, die nicht jüdisch geboren sind. Und das nennt man die sogenannte Dekapolis, also 10 Stadt. Ich habe hier mal eine Karte mitgebracht. Das ist dort östlich vom See Genezareth, so südöstlich. Ich zoome da noch mal ein bisschen ran. Dieses rot umrandete Gebiet. Und das ist so richtig Heidengebiet. Also alle anderen Gebiete, die hier noch so rosa und orange und bläulich eingefärbt sind, die sind irgendwie noch unter jüdischer Herrschaft, so irgendein Herodessohn ist da noch zuständig. Diese Gebiete aber gar nicht. Die haben wirklich gar nichts mit dem jüdischen Glauben zu tun. Also Jesus ist hier wirklich mitten in nicht-jüdischem Gebiet, wahrscheinlich auch, weil er sich etwas in Sicherheit gebracht hat vor den Schriftgelehrten und den Pharisäern. Also er ist dort. Und dort in diesem Heidenland begegnet er auch einem typischen Nicht-Juden aus jüdischer Sicht. Also dieser Mann, so furchtbar der uns jetzt erscheint und so wenig normal der natürlich ist, aber er steht im übertragenen Sinne für jeden, der nicht Jude ist, aus deren Sicht. Also wenn der so jetzt hier von Dämonen heimgesucht wird, dann würde ein frommer jüdischer Mensch sagen, ja natürlich, wenn ich denen so begegne, sind die ganz normal. Aber in Wirklichkeit sind Leute, die nicht an unseren Gott glauben, die sind unter dem Einfluss der anderen Götter und Dämonen. Also dieser Mann steht sozusagen stellvertretend für alle nicht-jüdischen Leute. Jetzt nicht, weil er so sehr vom Teufel besessen ist oder von Dämonen besessen ist, aber wer nicht an unseren Gott glaubt, da weiß man das nicht so genau. Dieser Mann also in diesem Heidenland ist so ein typischer Heide, in Anführungszeichen, ein typischer Nicht-Jude aus deren Sicht. Soweit wird uns vorgestellt. Und jetzt ist spannend, was macht dieser Heide eigentlich als erstes, nachdem er Jesus begegnet? Was sagt er als erstes zu Jesus? Vielleicht erinnert ihr euch, mit lauter Stimme schrie er, und da weiß man nicht genau, ob das der Mann ist oder der Geist, der da spricht, was willst du von mir, Jesus, Sohn des höchsten Gottes? Wenn Jesus als Sohn Gottes angesprochen wird, dann ist das für uns jetzt nichts Besonderes. Das wissen wir, das tun wir. Wir beten Jesus so an, wir loben ihn so, haben heute auch so gesungen. Im Markus-Evangelium ist das erst die zweite Stelle, wo Jesus als Sohn Gottes angesprochen wird oder überhaupt die Rede davon ist. Vorher gab es das einmal, ein paar Kapitel vorher, wieder Dämonen, die Jesus als Sohn Gottes ansprechen. Dann hier, also der Heide, dieser typische Nicht-Jude, lobt oder erzählt oder sieht Gott, Jesus hier als Gottes Sohn. Und Markus geht mit diesem Begriff Sohn Gottes sehr, sehr sparsam um. Der kommt fast gar nicht vor in seinem ganzen Evangelium. Es gibt noch 2 Stellen, wo es dann tatsächlich nochmal dazu kommt, dass Jesus als Sohn Gottes angesprochen wird. Einmal in Markus 14, Vers 7, nämlich beim Verhör vor dem hohen Priester, wo der ihn fragt, Jesus fragt, so als letzte Frage, nachdem sie nichts Richtiges haben, mit dem sie Jesus anklagen könnten, fragt er ihn, bist du der Christus, der Sohn unseres Gottes, den wir verehren? Eigentlich sagt er Sohn des Höchsten, weil man hat eine große Scheu, von Gott überhaupt zu reden. An dieser Schlüsselstelle wird Jesus gefragt, bist du der Sohn Gottes? Vorher kam das überhaupt nicht vor, außer eben an diesen beiden Stellen, die wir gerade hatten. Und dann sagt Jesus, du sagst es. Also hätte Jesus an dieser Stelle gesagt, nö, weiß man nicht so genau, ich hab mich noch nicht festgelegt, dann wäre die Sache im Sande verlaufen mit der ganzen Anklage. Also an dieser Stelle, wo Jesus sich dazu stellt, wer er ist, da haben sie etwas gegen ihn in die Hand und dann nimmt alles seinen Lauf. Nämlich das, was dann zur Kreuzigung geführt hat, zum Tod Jesu für uns, von dem wir heute auch schon mehrfach gehört haben. Also an dieser Schlüsselstelle und dann nach der Kreuzigung oder währenddessen gibt es diesen römischen Hauptmann, wieder ein Heide, der dem gegenüber vom Kreuz stand in Markus 15, Vers 39. Er sah genau, wie Jesus starb, da sagte er, dieser Mensch war wirklich Gottes Sohn. Also nochmal als Bestätigung. Das sind die 4 Stellen, die wir jetzt hatten, in dem im Markus-Evangelium Jesus als Sohn Gottes, als Christus, der Sohn Gottes, benannt wird. Wenn wir das jetzt mal zur Seite lassen, dass das hier jetzt die Dämonen gesagt haben durch diesen Mann, erkennt aber dennoch dieser Mensch, dieser Mann, Jesus auf übernatürliche Weise als Sohn Gottes. Also das, was Jesu Landsleute nicht gemacht haben, ihn deswegen sogar verfolgt haben, dieser Heide macht das. Der erkennt Jesus als Sohn Gottes und bekennt ihn sogar so. Weil ich denke so jetzt, naja, das erscheint mir jetzt ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Also dieser Mann ist doch nun wirklich nicht nur nicht sympathisch, sondern belastet. Und das soll jetzt auch noch ein echtes Christusbekenntnis sein. Das ist doch wohl ein bisschen überzogen. Ja, könnte man sagen, wenn wir nicht weiterlesen würden. Und wenn wir weiterlesen und merken, wie ist es denn mit diesem Mann weitergegangen? Wofür steht er denn eigentlich? Dann kommt ja diese Szene ganz zum Schluss, als Jesus in das Boot steigen wollte, Vers 18, bat ihn der Mann, den die Dämonen beherrscht hatten, ich möchte bei dir bleiben. Das heißt, dieser Mensch möchte Jesus nachfolgen. Mit ihm sein ist so ein Thema, was im Markus-Evangelium immer wieder kommt. Die Jünger sind die, die mit Jesus unterwegs sind. Und dieser Mann, der also Jesus kennengelernt hat, ihn bekannt hat, Anführungszeichen, als Sohn Gottes, hat sich für ihn entschieden und will mit ihm leben, will ihm nachfolgen, ist ein Jünger Jesu geworden. Und was sagt Jesus dann? Jesus sagt ihm, das ist klasse, aber geh nach Hause zu deiner Familie. Und damit ist eigentlich nicht nur jetzt seine kleine Familie gemeint, sondern da steht sein Haus, also sein Lebensumfeld. Jesus sagt ihm, geh in dein Lebensumfeld, geh dort, wo du lebst, wo du unterwegs bist und erzähl ihnen, was Gott für dich getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Also Jesus sendet ihn aus. Er sagt nicht, okay, das ist noch nicht dran jetzt in der Situation, dass du mit mir durch die Gegend ziehst und mir nachfolgst, aber ich sende dich aus, dass du von dem erzählst, was ich dir getan habe, dass du mich kennengelernt hast. Und er macht das dann und verkündet eben nicht nur bei sich zu Hause, sondern in dem ganzen Gebiet, wer Jesus Christus ist und sagt das weiter. Damit wird deutlich, dieser Heide steht für Menschen, die Jesus erkennen, die ihm nachfolgen, auch wenn sie nicht jüdisch sind, jüdischen Ursprungs sind, und die dann von ihren Erfahrungen mit Jesus in ihrem Umfeld weitererzählen. Wenn wir das jetzt lesen, wahrscheinlich die meisten von uns sind in dem Sinne auch Heidenmenschen, also ich vermute, die wenigsten sind jüdischen Ursprungs, dann wäre das die Botschaft für dich und mich. Die Botschaft würde lauten, wenn du als Nichtjude auch das Vorrecht hast, Jesus als Sohn Gottes offenbart zu bekommen, dann geh hin und handle genauso wie dieser Mann. Der ist ein Vorbild für dich. Der ist ein Beispiel für dich, was du auch tun sollst. Wenn du so, vielleicht nicht so dramatisch, hoffentlich nicht so dramatisch wie Jesus, wie dieser Mensch jetzt hier, aber wenn du Jesus auch als den Sohn Gottes erkannt hast und ihm nachfolgst, mit ihm unterwegs bist, dann mach das Gleiche, komm diesem gleichen Auftrag nach, den Jesus hier diesem Mann gibt, nämlich geh hin in dein Lebensumfeld und erzähl davon weiter. Sag deiner Familie, deinen Nachbarn, deinen Arbeitskollegen, deinen Schulfreunden, allen möglichen, was Jesus für dich getan hat. Erzähl ihnen, was Gott für dich getan hat und wie er dir seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Das ist die Botschaft, aber ich vermute die Hauptbotschaft, die Markus uns hier mit diesem Text deutlich machen will. Geh hin und mach das genauso. Wieder, wenn ich mich umschaue, wer jetzt hier gerade zuschaut, kann ich nicht sehen, aber wenn ich mich umschaue, sind die meisten von uns nicht erst seit gestern mit Jesus unterwegs, sondern schon viele Jahre, wenn nicht sogar schon Jahrzehnte. Und vielleicht denkst du hier, diesen Appell habe ich öfter schon gehört und ich habe das ja auch schon öfter mal versucht, aber meine Erfahrung sagt mir doch, das funktioniert doch nicht. Also ich habe das schon mal so, dass ich meinen Nachbarn oder meinem Arbeitskollegen mal so einen Hinweis gebe oder ich möchte das auch gerne so vorleben, dass die Leute merken, ich bin irgendwie anders, aber so richtig, so wie das hier von diesem Mann geschildert wird, dass er das überall erzählt und alle erstaunen sich und das funktioniert doch so nicht. Zumindest kann ich das von mir so sagen, bei allem Wunsch und bei allem Versuchen, so richtig klappt das nicht. Manches Mal so ein bisschen, dann sind wir schon sehr froh, aber so im großen Stil ganz sicher erstmal nicht. Und das frustriert. Das frustriert vielleicht so, dass man sagt, nee, also das versuche ich gar nicht mehr. Meine Erfahrung zeigt mir, dass das nicht so richtig geht. Was machen wir nun, wenn wir, könnte jetzt diese Predigt damit enden, dass ich diese Aufforderung nochmal betone und sage, du musst aber gehorsam sein, jetzt versuch's nochmal, ein letzter Versuch, und alle ducken so innerlich ein bisschen zusammen und sagen sich, gleich geht's vorbei, gleich gibt's noch ein Lied und dann ist gut. So ist aber auch Markus hier nicht damit umgegangen. Er sagt nicht nur, jetzt mach das auch so, sondern er gibt uns noch einen ganz, ganz entscheidenden Hinweis, dass es einen guten Grund gibt, das weiter zu versuchen, da eben nicht aufzugeben. Und dieser Hinweis steckt in diesem kleinen Wörtchen Legion. Also wir brauchen Ermutigung. Ich will also jetzt hier nicht mit einer Ermahnung enden, sagen jetzt mach das mal endlich, sondern mit einer Ermutigung enden. In diesem kleinen Wörtchen Legion steckt das drin. Das ist auffällig im Vergleich zu den anderen Evangelien, dass Markus das hier besonders betont. Bei Matthäus, glaube ich, kommt es einmal vor, bei Lukas wird das gar nicht gesagt und hier kommt es gleich zweimal vor. Jesus fragt ihn und dann heißt dieser Mensch Legion, denn wir sind viele, und später wird es nochmal betont, dass die Legion böser Geister in ihm gewesen ist. Wenn du das mal nachliest, dieses Wort, es ist also bei Wikipedia zu finden und da steht, eine römische Legion war ein selbstständig operierender militärischer Großverband im Römischen Reich, der meist aus 3.000 bis 6.000 Soldaten schwerer Infanterie und einer kleinen Abteilung Reiterei mit etwa 120 Mann bestand. Sie bildete einen wesentlichen Faktor für die Expansion, also die Ausbreitung und die Sicherung des Römischen Reiches. Hier sind also zwei Botschaften drin, die in diesem Wort Legion stecken. Die eine ist die Menge, also hier 3.000 bis 6.000, schon ganz schön viele Leute. Die andere ist, dort wo eine Legion ist, da ist das Römische Reich. Also heute weiß man in etwa, wo die Standorte dieser Legionen gewesen sind. Davon gab es gar nicht so viele. Und gerade in der Gegend, ein bisschen schräg, nordöstlich, von See Genezareth, da im syrischen Raf, waren sogar 4 Legionen stationiert, weil es eine sehr unruhige Gegend war. Und dort, wo die Legion ist, da ist das Römische Reich. Also man könnte sagen, wo Legion, da Rom. Und wenn jetzt jemand hört, der heißt Legion, dann ist das auf der einen Seite die Menge, ganz, 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 ganz viele Dämonen, aber auf der anderen Seite hört man sofort, das hört sich ja so an wie Römer. Wie die Macht der Römer, die hier zu sehen ist. Nicht nur die Macht des Teufels oder der Dämonen, sondern auch die Macht Roms ist hier mit direkt angesprochen, weil der so heißt und weil er sich so nennt. Und damit ist die Botschaft, wenn Jesus diesen Menschen befreit, dann heißt das nicht nur, dass er den einzelnen Menschen von seinen Dämonen befreit hat, sondern im übertragenen Sinne, Jesus kann sogar inmitten dieser Macht, die wir jeden Tag sehen, von diesen römischen Legionen, selbst dort ist Jesus der Herr. Selbst dort ist Jesus größer als das, was uns so bedrängt und so bedroht. Oder anders gesagt, wenn Jesus hier die Legion besiegt, als Stichwort, dann heißt das, dass Jesus Christus der Herr ist über alle Mächte und Gewalten, über die Sichtbaren und Unsichtbaren. Also wenn Markus uns hier im Namen Gottes durch diesen Bericht losschickt und sagt, mach das genauso wie dieser Heidenmensch dort. Das, was du mit die Barmherzigkeit Gottes, die du erfahren hast, davon zeige, sage weiter. Und wenn wir sagen, aber die Übermacht ist so groß, der Leute, die das gar nicht hören wollen oder die gar nicht interessiert sind oder sogar vielleicht dagegen sind, dann ist die Botschaft darin, ja, Jesus ist trotzdem größer. Jesus spricht die Menschen an. Du sollst gar nicht Menschen überzeugen oder gar noch so lange belabern, bis sie gar nicht mehr anders können, sondern du sollst von dem erzählen und weitersagen und vorleben, was Jesus für dich getan hat. Das ist der Auftrag, den Jesus hier diesem Mann gibt. Er sagt nicht, bekehre alle Welt, sondern er sagt, erzähl von dem, was Jesus für dich getan hat, von der Barmherzigkeit, die du erfahren hast. Und dann gibt es einen Effekt, weil Jesus größer ist. Jesus die Macht hat über alle Mächte und Gewalten, ob die sichtbar oder unsichtbar sind. Mitten in dem römischen Reich damals sind Menschen zum Glauben gekommen, obwohl diese Macht so massiv war. Und so ist es bis heute geblieben. Ich möchte dich und mich ermutigen, uns nicht unterkriegen zu lassen von der vielleicht immer wieder erfahrenen, in Anführungszeichen, Erfolglosigkeit, wenn wir von Jesus weitererzählen, sondern das wahrzunehmen, Jesus ist der Herr über alle Situationen. Und wir sollen auch niemanden überzeugen, wir sollen niemanden so lange bekneten, bis irgendjemand dann aufgibt, sondern wir sollen von dem erzählen, was wir mit Jesus erfahren haben, weil er für uns ist, ganz persönlich, die Barmherzigkeit, die du erlebt hast, die Barmherzigkeit Gottes. Das ist unser Thema, das ist unsere gute Nachricht, dass Jesus da ist und dass er Barmherzigkeit mit uns hat und wir so mit ihm leben können. Ich möchte uns dazu ermutigen und nicht nur persönlich, sondern uns auch als Gemeinde ermutigen. Wir fragen ja schon danach, wie können wir unser Umfeld hier auch als Gemeinde an diesem Ort wieder neu erreichen. Und wenn wir darüber reden, merke ich das sehr stark. Ich bin ja nun noch nicht ganz so lange hier. Manche sind auch schon Jahrzehnte, sogar von Anfang an dieser Gemeinde hier, dass da auch sich viel Frust aufgebaut hat. Ah, das klappt doch nicht. Was haben wir schon alles versucht in der Vergangenheit? Und alles hat irgendwie nicht geklappt. Irgendwie war nicht. Aber ich möchte uns ermutigen zu sagen, ja, und Jesus ist trotzdem der Herr an diesem Ort und wir wollen es neu angehen. Vielleicht auf eine andere Art und Weise, wie das bisher war. Vielleicht finden wir noch ganz originelle Wege. Vielleicht ja, was dabei rauskommt, wissen wir nicht. Aber wir können Jesus an diesem Ort bezeugen und davon weitersagen. Ich möchte uns ermutigen. Ich möchte uns nicht so viel ermahnen, sondern mehr ermutigen, weil Jesus mit uns unterwegs ist. Jesus segne dich und segne uns miteinander an diesem Ort. Amen.